Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Was trinkst du?
Ja, wir müssen heute leider früher aufnehmen als sonst. Deshalb gibt es bei mir einfach nur Schwarztee mit Mangostücken versetzt. Und du? Ja,
bei mir ist es die Cola Light. Die kann man auch vormittags sehr gut trinken.
Ja.
Wir nehmen wieder eine Speakeasy Bar auf und haben gerade die Neuigkeiten aus Frankreich gehört. Vielleicht noch nicht ganz durchgearbeitet, aber mich würde interessieren, wie schätzt du die Lage ein? Erstmal ist es doch überraschend, dass es so gekommen ist, dass es jetzt bei den Parlamentswahlen so ausgegangen ist, dass die Rechten nur auf Platz 3 gekommen sind, auf Platz 2 dann die Macron Partei und auf dem ersten Platz dieses Bündnis aus verschiedenen linken Kräften.
Ja, es ist sehr überraschend, vor allem für Deutsche, denn man kann sich das ja nicht vorstellen, was dort passiert ist. Das ist ja in Deutschland undenkbar. Also dort hat man ja nur deshalb dieses Ergebnis eingefahren in Frankreich, weil man ja so ein Mehrheitswahlrecht hat. Das heißt, jeder Einzelne in jedem einzelnen Wahlbezirk Frankreichs hat ja quasi eine Stichwahl stattgefunden zwischen Parteien, die über eine bestimmte Hürde gekommen sind. Und dann haben sich die Macron-Partei und das Linksbündnis ja jeweils zurückgezogen, dort, wo die jeweils andere Seite stärker war, um in der Stichwahl die Rechten schlagen zu können. Und das ist ja etwas, das in Deutschland völlig undenkbar wäre. Also man müsste sich mal vorstellen, in Deutschland würden FDP und CDU ihre Kandidaten irgendwo zurückziehen, um der SPD oder der Linken zu ermöglichen, gegen die AfD zu gewinnen. Das ist ja völlig undenkbar, so etwas in Deutschland. Und ja, deshalb hat es mich auch sehr überrascht, dass das in dieser Form in Frankreich tatsächlich funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, was das bedeutet für die weitere politische Zukunft, denn nun kann ja keine dieser Kräfte alleine regieren. Von daher dürfen wir dann gespannt sein, ob man entweder versuchen wird, so ein großes Bündnis zu schaffen, wie man es jetzt ja eigentlich bei der Wahl gemacht hat, oder ob Macron einfach die, ich sag mal, gemäßigteren, ja, also die mittigeren Fraktion dieses Linksbündnisses rüberzieht. Ja, da sind wir mal gespannt und da werden wir sicherlich auch bald nochmal eine Folge drauf eingehen.
Dann stünde Mélenchon erstmal wieder ziemlich alleine da oder mit ein paar anderen Verbündeten. Aber das ist die große Frage, die aber offenbar von deutschen Journalisten nur so halb verstanden wird. Oder man hat vor allem Mélenchon vor Augen, warnt vor ihnen in schrillen Tönen. Und mitunter hat man den Eindruck bei vielen Journalisten, dass ihnen doch, obwohl sie Linksliberale sind, es lieber gewesen wäre, wenn die Le Pen-Partei die stärkste geworden wäre, dann hätte man so ein bisschen mal geschimpft mit den Franzosen und Rassismus ist ja auch wirklich gar nicht gut, aber eigentlich hätte man mit denen doch weiter so verkehren können wie mit den anderen auch. Also ich unterstelle den Linksliberalen und den Zentristen und Konservativen, dass sie zum großen Teil lieber einen Rechtsruck hinnehmen als einen Linksruck.
Ja, ist auch der Eindruck, den ich jetzt so hatte. Man hat ja auch bei den ganzen konservativen Journalisten eigentlich fast gar keinen gehabt, der da irgendwie noch vernünftig geblieben ist. Man hatte wirklich eine Ausnahme und die hat mich überrascht, das war Nikolaus Blome. Ja. Der hat ja auf Twitter geschrieben, hättet ihr euch dann lieber, weil ihr jetzt so entsetzt seid vom Sieg des Linksbündnisses, hättet ihr euch dann lieber quasi Le Pen gewünscht? Und das war wirklich der einzige. Und das ist
dann
sehr
selten.
Dann sagt
es mal offen, sagte er. Dann seid so offen und sagt das. Also man müsste eigentlich sagen, Miriam Holstein, die verklausuliert das ja dann so. Ne, die ist vom Stern. Aber eigentlich müsste sie schreiben, mir wäre Le Pen lieber. Das wäre ehrlich.
Ja, und Nikolaus Blome, also wenn das die Person ist, die noch die meisten Tassen im Schrank hat im konservativen Politjournalismus, dann heißt es dann wirklich schon eine Menge langsam. Und es ist aber interessant, also man hat jetzt so eine größere Bewegung dann ja eigentlich innerhalb von ein, zwei Wochen erlebt. Ne? Also man hat erst diesen ersten Wahlgang in Frankreich gehabt, der war desaströs. Dann dachten alle, oh Gott, das wird jetzt ja die totale Katastrophe. Jetzt hat man hier die Erleichterung. Und wir haben ja auch in Großbritannien immerhin gesehen, dass die Tories abgewählt wurden. Aber nicht nur das, sondern auch, dass Corbyn wiederum von links Labour angreift und das auch sehr erfolgreich tut. Also jetzt dürfen wir gespannt sein, ob man so eine kleine Gegenbewegung wieder mal sieht. Wir wissen ja auch, politische Gegenbewegungen sind ja oft gar nicht unbedingt, die kommen ja gar nicht von den Wählern selbst her. Die werden oft ja auch medial erzeugt. Von daher dürfen wir gespannt sein, ob das jetzt vielleicht einen größeren Effekt hat.
Ja, von Keir Starmer selbst ist ja nichts zu erwarten. Das ist der britische Olaf Scholz und Olaf Scholz freut sich ja auch sehr auf die Zusammenarbeit. Man kann es sich denken, da agieren dann zwei Technokraten, die die Sozialdemokratie vor Jahrzehnten hinter sich gelassen haben. Aber ich wäre jetzt noch nicht allzu euphorisch. Es zeigt jedenfalls, dass es durchaus Veränderungen geben kann. Es waren ja auch nicht alle Länder bei der Europawahl, die rechts gewählt haben, und wir haben ja davor auch schon gesehen, dass in Polen man plötzlich es satt hat, von Rechten regiert zu werden, und dann ändert sich das da auch. Für Deutschland sehe ich das in der Tat nicht so. Also wir haben wirklich eine durchgehend konservative oder nennen wir sie zentristische Presse, die alles, was auch nur nach links aussieht, sofort unter den Verdacht des Sozialismus, der Wiedererrichtung der DDR oder sonst was stellt. Also ich sehe wirklich gar keine Mehrheiten dafür in Deutschland. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass es schon auch medial erzeugt ist. Also unsere politische Wirklichkeit ist eine medial vermittelte Wirklichkeit. Und wenn das medial überhaupt nicht stattfindet, bis auf jetzt Ausnahmen, ja, also man wird im Freitag was finden, genauso wie man bei Jacobin es lesen kann, ja, aber bis auf diese Ausnahmen findet es eigentlich nicht statt und es gibt auch keine populären Figuren, also jenseits einzelner Politiker, die so etwas wie einen Stimmungswechsel erzeugen können. Also man sieht das doch auch, dass wenn immer sich jetzt diese ganzen Fußballer geäußert haben, dann geht es denen doch immer nur darum, so eine nationale Eintracht wiederherzustellen, irgendeine Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Aber da ist ja nie irgendjemand, der jetzt sagen würde, ich nutze meine unglaubliche mediale Reichweite und sage, ja, es gibt auch schon ein ganz großes Problem mit Ungleichheit. Ich bin Teil des Problems, ich weiß darum, aber das müsste eigentlich politisch gelöst werden. Also das wäre ja ein ganz einfacher Satz. Das wird man von diesen Fußballern nicht hören, ne? Also das ist einfach so eine hegemonial, dass niemals sich Leute, die in Reihe 1 der Öffentlichkeit stehen, zu sowas äußern, sondern eher irgendwie so sagen, wir brauchen vielleicht mal wieder einen gesunden Patriotismus, einen entspannten Patriotismus, was auch immer.
Unverkrampft.
Unverkrampft, ja.
Unverkrampft muss das sein.
Auch ein schönes Wort, ja.
Ich glaube tatsächlich, die einzige Ausnahme war ja Christian Streich. Also der hat ja wirklich noch manchmal so in Pressekonferenzen dann auch eher halbgar, aber doch so eine gewisse Kapitalismuskritik geübt. Also der hat noch so ein bisschen das Herz am linken Fleck. Aber ansonsten, ja, der Bundestrainer hat jetzt ja schon gesagt, Wolfgang, wie schön es ist, dass man auch nicht immer so meckern soll, weil vieles in Deutschland ja auch so gut läuft und dass es einfach schön ist, dass er die Nationalmannschaft mal wieder so ein bisschen Einigkeit auch gebracht hat und dass er auch hofft, dass es weitergeht.
Ja, es sind auch meine Vorbilder, irgendwelche Multimillionäre, die meistens nicht mit Messer und Gabel essen können, aber schon Ferrari fahren. Das ist wirklich was, wonach man streben sollte.
Wir werden gleich nochmal darauf eingehen, auf dieses Gefühl der Einigkeit, das da erzeugt werden soll, nämlich wenn es um Bürgerräte geht. Es geht heute um Bürgerräte, es geht jetzt um die Hufeisentheorie, es geht um die Frage, was hat eigentlich der Innovator für eine Rolle im Kapitalismus? Es geht um rechte und linke Menschenbilder. Also wir haben eine Menge vor uns, wie Einkommensunterschiede ideologisch gerechtfertigt werden. Von daher fangen wir doch einfach mal an.
Max fragt, in der letzten Sendung habt ihr euch auf die Hufeisentheorie bezogen, welche auch mich schon öfters beschäftigt hat. Während diese für mich vor 2022 keinerlei Sinn ergab, getreu dem kursierenden Spruch, Linke wollen ein lebenswertes Leben für alle, Rechte wollen Ausländer töten, muss ich seitdem feststellen, dass sie durch die Quer von Putin BSW durchaus Evidenz gewonnen hat. Wie steht ihr zu diesem Bild, beziehungsweise kennt ihr eine bessere Darstellung des politischen Spektrums?
Gut, diesen Spruch, Linke wollen ein lebenswertes Leben für alle, Rechte wollen Ausländer töten, kannte ich jetzt nicht. Halte ich auch nicht ganz für eine korrekte Beschreibung, denn ich glaube tatsächlich jetzt, wenn man mal weggeht von den Neonazis, auf die das zutreffen mag, ist es so, dass die neue Rechte derlei eigentlich nicht für notwendig hält. Die haben ja nicht die Überzeugung, dass man alle Menschen, die anders sind oder als anders wahrgenommen werden, dass man die umbringen soll, sondern dass sie nur woanders hingehören. Das geht
Genau.
natürlich nicht ohne Gewalt ab, aber ich glaube, das ist schon eine wichtige Differenz, die man machen muss. Und auch bei Wagenknecht möchte ich festhalten, das ist relativ schwierig, die zu verorten, weil hier ist ja so die Frage, naja, da sieht man es doch, man hat hier Querfront, Putin, BSW und da sieht man doch, die Hufeisentheorie stimmt, was ja quasi sagt, man hat den linken und den rechten Rand und die sind sich jeweils näher, als sie der Mitte sind. Das ist ja die Hufeisentheorie. Und ich finde, da ist Wagenknecht kein gutes Beispiel für, weil Wagenknecht sicherlich niemand ist, der an einem linken Rand steht. Also Wagenknecht ist extrem schwierig zu verorten. Sie gibt sich wirtschafts- und sozialpolitisch mitunter links, lobt dann andererseits aber auch Ludwig Erhard oder fordert dazu auf, beim Bürgergeldbetrug genauer hinzuschauen. Also Wagenknecht ist eigentlich in diesen Hinsichten sehr opportunistisch und deshalb kann man auch nicht sagen, dass linker und rechter Rand anscheinend nah beieinander sind, denn Wagenknecht lässt sich im Gegensatz zur AfD ohnehin nicht klar verorten. Und auch darüber hinaus, über Wagenknecht hinaus, ist es doch so, dass in allen Parteien eigentlich irgendwelche Russland-Connections bestehen. Ja, und da gibt es Politiker, die sagen, sie wollen sie beibehalten, zum Beispiel mit dem Grund einer Wagenknecht, ja, dass man sagt, ja, das ist wichtig für die deutsche Wirtschaft, dass man da die billige Energie hat, das gibt es aber auch bis hin zur CDU, diese Position. Und dann gibt es halt diejenigen, die sagen, nein, wir wollen das auf keinen Fall, das ist schlecht für Deutschland, weil es die Sicherheitsinteressen gefährdet. Und ich finde, man sollte jetzt nicht mit irgendwelchen Hufeisentheorien kommen, sondern man kann doch einfach sehen, es gibt auf der einen Seite Leute, die sagen, es ist schlecht für Deutschland, mit Russland nicht zusammenzuarbeiten, weil es schlecht für die Wirtschaft ist. Auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, es ist schlecht für Deutschland, mit Russland zusammenzuarbeiten, weil es ein sicherheitspolitisches Problem darstellt. Aber daran, dass all diese Positionen ja vorkommen in allen Parteien, kann man doch schon ablesen, finde ich, dass die Hufeisentheorie gerade an diesem Beispiel nicht sonderlich gut aufgeht.
Und man kann sogar noch weitergehen und sagen, die Idee, dass sicherheitspolitisch das fragwürdig ist, mit Russland zusammenzuarbeiten, wurde bis vor kurzem zum Beispiel von der CDU immer genau gegenteilig beantwortet. Man sagte nämlich gerade, wenn man wirtschaftlich eng kooperiert, dann verhindert man eher einen Krieg. Es sind ja Papiere bekannt geworden aus dem Wirtschaftsministerium noch unter Altmaier, der versuchte in den letzten Tagen der Regierung Nord Stream 2 auf den Weg zu bringen und dann hat Habeck sofort das Zepter übernommen, als er dort war und hat sich ganz darum gekümmert, dass dies nicht passiert. Das heißt, das war ja nicht von Altmaier gedacht, ich bereite jetzt mal Putin die Möglichkeit, schneller anzugreifen, sondern das war natürlich die Idee, wenn wir uns schnell wirtschaftlich weiter verflechten, dann wird es nicht dazu kommen, dass Putin angreift. Wir können in der Weltgeschichte nie einen AB-Test machen, deswegen wissen wir nicht, ob diese Strategie aufgegangen wäre. Aber man kann daran sehr deutlich sehen, dass man gerade diese Russland Connections mindestens von drei Seiten aus betrachten kann. Und ich würde auch unterstreichen, dass da die Hufeisentheorie gar nicht funktioniert. Und es geht ja auch nicht darum, dass man sagen kann, die anderen sind für Menschenrechte. Also wir haben nach dem Krieg gegen die Ukraine begonnen, mit ganz vielen autoritären Staaten, zu denen wir uns vorher sehr kritisch verhalten haben, ja, und sogar weigerten, bisweilen sogar Waffen zu liefern, ja, was selten ist, dass man wirklich restriktive Waffenexporte hat. Mit denen arbeitet man nun eng wieder zusammen. Da haben sich ja die Menschenrechte nicht in irgendeiner Weise verbessert. Also ist das nur eine Frage der Perspektive, welcher Standpunkt bringt der eigenen Nation mehr? Sollte man sich enger an Washington binden? Sollte man mehr an einem europäischen Bündnis arbeiten? Sollte man Russland als Partner mit reinnehmen? Das sind geopolitische und wirtschaftspolitische Erwägungen. Aber das hat ideologisch nicht so viel Gewicht. Also die Ideologie ist nicht das, was das alles treibt.
Und man hat ja immer wieder diese politischen Bilder, also die dann das politische Spektrum veranschaulichen sollen. Man hat die Hufeisentheorie, man hat die Fischhaken-Theorie und was weiß ich nicht alles. Ich persönlich halte davon nicht so unglaublich viel, weil es doch oftmals Vereinfachungen sind, die einem nicht unbedingt helfen, die Welt besser zu verstehen. Ich glaube, hier können wir einfach sehen, man hat eigentlich, egal ob beispielsweise die Leute für oder gegen ein gutes Verhältnis zu Russland sind, denselben Maßstab doch angelegt. Nämlich, was ist gut für Deutschland? Also hier wird eben nicht, wie du eben gesagt hast, Wolfgang, zum Beispiel gesagt, wie sieht's mit Menschenrechten oder sonst was aus. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil wenn es darum ginge, dann würde man auch nicht auf einmal mit Aserbaidschan irgendwelche Deals abschließen, wenn es jetzt um die Menschenrechte ginge oder wenn es darum geht, dass man keinen Krieg beginnen darf oder so. Sondern es geht allein um die Frage, was ist gut für Deutschland, und wenn es gut für Deutschland ist, mit einer Diktatur wie der Putins Geschäfte zu machen, dann soll man das bitte machen, sagt eine Wagenknecht. Oder wenn es gut für Deutschland ist, Putin zu schädigen wegen sicherheitspolitischem Interesse, dann, das würde jetzt vielleicht ein Roderich Kiesewetter oder eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagen, dann sollte man unbedingt die Beziehungen abbrechen. Aber der Maßstab ist immer derselbe und der lautet nicht, wir verhindern Tod und Elend in der Welt über moralisches Handeln unseres Staates, sondern der Maßstab lautet, wir tun das, was unserer Meinung nach gut für Deutschland ist. Und da unterscheiden sich dann die politischen Angebote, je nachdem, was sie gut für Deutschland halten. Den einen ist jetzt irgendwie die Industrie wichtiger und die billige Energie, den anderen ist es sicherheitspolitische wichtiger. Aber der Maßstab der Kritik bleibt derselbe.
Und wir sollten eher auch mal, wenn wir über die Hufeisentheorie reden, den Radikalismus der Zentristen uns ansehen. Also es sind ja gerade diese zentristischen Politiker wie ein Michael Roth von der SPD und viele weitere wären jetzt zu nennen, die sofort Schreckensbilder ausmalen, wenn die Franzosen mal links wählen. Also das heißt, für die ist alles, was jenseits des technokratisch-konservativen, sozialdemokratisch bemäntelten Mainstreams stattfindet, schlimm. Und deswegen versuchen sie, jede linke Position zu desavouieren dadurch, dass sie sagen, eigentlich sind die wie die Rechtsradikalen.
Ich glaube, wir sprechen jetzt besser nicht weiter über Michael Roth, denn ansonsten wird das hier sehr schnell justiziabel. Wir können ja mit der nächsten Frage weitermachen. Und die stellt Peter. Peter sagt, ihr habt euch schon öfter, zum Beispiel in der letzten Speak Easy Bar und Episode 187, kritisch bis spöttisch über Bürgerräte oder ähnliche Instrumente geäußert. Sicher, die Bundesregierung nutzt den Bürgerrat als Feigenblatt für Bürgernähe. Aber ist es nicht trotzdem richtig, mit neuen Demokratieformen zu experimentieren?
Nein. Ganz klar nein. Man kann das als kleines Spiel betreiben im Klassenraum oder im Familienkreis, sicherlich. Nur der Bürgerrat hat erst dann einen Sinn, wenn von ihm eine Macht ausgeht. Das ist nicht der Fall. Der Bürgerrat in Deutschland, ob auf Landes- oder Bundesebene, sieht so aus, dass er entweder initiiert wird von der Politik oder von anderen Institutionen. Dort treffen sich die Bürger, die erstellen ein Papier und händigen das der Politik aus. Im Prinzip kann auch jeder von uns jetzt hingehen und einfach mal der Bundesregierung einen Brief schreiben und den per Einschreiben schicken. Dann kommt er auch da an. Nur, was die dann damit machen, ist das andere. Und genau das ist der Punkt. Der Bürgerrat kann noch so Gutes beschließen. Es wird kein Beschluss sein, weil überhaupt keine Macht davon ausgeht. Wenn man wirklich daran glaubt, dass Bürgerräte ein gutes Instrument wären, was ich nicht glaube, aber lassen wir das mal dahingestellt, dann müsste man erst politisch, und zwar über Parteien, die an der Macht sind, dafür sorgen, dass von einem Bürgerrat etwas ausgeht, was man als politische Macht bezeichnen kann. Das heißt, irgendetwas, was der Bürgerrat beschließt, müsste bindend sein und nicht nur im Sinne von, ja, es ist bindend, dass wir auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es den Bürgerrat gab. Das ist nicht der Fall, deswegen ist das Zeitverschwendung.
Und ich möchte verweisen, es gibt ein neues Buch von Steffen Mau, Ungleich vereint. Das habe ich gelesen, das ist so ein relativ kurzer Band, wo es um die Wiedervereinigung und also vor allem darum geht, warum Ostdeutschland bis heute anders ist als Westdeutschland. Ich möchte nicht auf den Band verweisen, um ihn zu empfehlen, ich fand ihn ehrlich gesagt eher mau. Aber was interessant ist, dass er im letzten Kapitel eingeht auf die Bürgerräte und das so als das Konzept preist, um neu zu experimentieren mit Demokratie im Osten. Also er sagt,
wirklich?
Er sagt, man hatte die runden Tische in Ostdeutschland direkt, also rund um die Wände hatte man diese runden Tische. Und da war ja die Idee, auch Demokratie anders zu gestalten, auch anders Politik zu machen als im Westen. Und das wurde sofort unterminiert, weil man die Wiedervereinigung hatte, die sehr natürlich eine Angleichung an den Westen impliziert hat. Und er sagt jetzt, wenn man wieder quasi die Demokratie im Osten stärken möchte, braucht man beispielsweise Bürgerräte. Und sein Grund ist dann, ja, weil es die Leute ja dazu zwingt, sich konstruktiv mit den Sachen zu befassen. Also man kann da nicht einfach Stammtischphrasen dreschen, sondern man muss sich in alle Probleme reinversetzen, beispielsweise in der Steuerpolitik. Wenn wir die Steuersätze zu hoch machen, dann würgen wir Investitionen ab. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Leute, die Not und Elend leiden. Und dann gibt da Beispiele aus Bürgerräten, die bereits stattgefunden haben, wo dann zum Beispiel irgendwelche Unternehmer sitzen, die sitzen zum ersten Mal in ihrem Leben gegenüber von einer Frau alleinerziehend in Hartz IV oder so und dann merken sie, boah, die haben es aber wirklich schwer, jetzt verstehe ich den Punkt besser. Also das ist eigentlich die große Einigkeit, die da gestiftet werden soll, dass man so um den runden Tisch drumherum sitzt und sich der ganzen Problemlagen bewusst wird, die es zu, ja, letztlich zu beachten gilt, wenn man Politik macht und dass man dadurch eigentlich auch in der Bevölkerung das Verständnis für die Politik wieder erhöht. Ja, also dass eigentlich man wieder ein konstruktiveres Bekenntnis auf Seiten der Bevölkerung zur Demokratie und zur Politik hat. Und das fand ich wirklich ganz interessant, weil es so ehrlich gesagt hat, die Alternativlosigkeit dessen, was die Politiker machen. Klar, so in einem kleinen Rahmen können die mal eine Steuererhöhung machen, aber auch nicht zu sehr, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Also zu viel kann man den Armen auch nicht gönnen, nur um ein Beispiel zu nennen. Diese Probleme, die bringt man damit den normalen Bürgern nahe, die im Bürgerrat sind. Und dann merken die auf einmal auch, ja, okay, wir leben eigentlich wirklich in der besten aller Welten. Und dann war es das, so ziemlich. Also das ist eigentlich, wie ich das gelesen habe. Er würde mir sicherlich heftigst widersprechen mit dieser Zusammenfassung, aber für mich hat sich das eigentlich so gelesen. Ich fand das wahnsinnig affirmativ und ja, ich glaube, ich bin generell einfach sehr skeptisch, wenn man so Soziologen liest und man hat den Eindruck, die sind eigentlich schon der Meinung, wir leben in der besten aller Welten und das hatte ich da doch sehr bei der Lektüre. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich beim Thema Bürgerräte felsenfest an deiner Seite stehe, Wolfgang.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der zweistündigen Speak Easy Bar diskutieren wir unter anderem, wie man rechten Narrativen am Familientisch begegnen sollte, wie Linke auf Social Media auftreten müssen und was wir eigentlich von kritischer Theorie halten, beziehungsweise wo diese ihre Grenzen hat. Außerdem geht es darum, ob wir schon einmal einen Persönlichkeitstest gemacht haben und was wir im Allgemeinen davon halten. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.